Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Drittes Kapitel. Jonas leuchtete das Gewölbe Stück für Stück ab. Wie überall, auch hier, nichts als Spinnweben und Unmengen von Dreck. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Aus einer Ecke quoll plötzlich dicker Nebel, der im Licht der Taschenlampe bizarre Muster bildete. »Dampf«, wunderte sich Jonas und ging voran. »Es muss eine Öffnung nach draußen geben.« »Bleib stehen«, rief Clara atemlos. Ihre Stimme überschlug sich fast. »Vampire können sich in Nebel verwandeln. Hast du das nicht gelesen?« »Nein«, so weit hatte Jonas das Buch nicht gelesen. Claras Aufschrei hatte ihn verunsichert. »Aber das war doch Quatsch. Sie spann sich bestimmt wieder etwas zusammen.« Trotzdem befiel ihm plötzlich großes Unbehagen. Er sah sich argwöhnisch um. Mit einem Mal zog sich der Nebel in raschem Tempo zurück. Jonas verfolgte ihn mit der Lampe. Es schien, als sammle er sich in der linken Ecke des Raumes. Dann blieb den Kindern fast das Herz stehen. Der Nebel verdichtete sich zusehends zu einer Gestalt, die auf dem Boden saß. Im Strahl der Taschenlampe blitzte nun ein Augenpaar auf und dann bewegte sich das Geschöpf. Clara stieß einen gellenden Schrei aus. »Würdet ihr bitte die Laterne löschen, Fremdlinge?« sagte das Wesen höflich. »Sie blendet mich. Meine Augen haben lange kein Licht genossen. Sie schmerzen.« Vor Entsetzen unfähig zu reagieren, hielt Jonas die Lampe weiter direkt in das Gesicht des Wesens. Plötzlich veränderte sich der Blick der Erscheinung. Es war, als sende er Strahlen aus, die an Laser erinnerten. »Würdet ihr nun bitte jene Laterne wegschaffen, Monsieur?« befahl die Gestalt in sehr bestimmendem Ton. Jonas stand jetzt wie gebannt. Es schien, als saugten seine Augen die eigenartigen Strahlen geradezu auf. Langsam senkte er den Arm und schwenkte die Taschenlampe in einer langsamen, fast mechanischen Bewegung zur Wand. Was ging da vor? Clara war starr vor Entsetzen. Was hatte dieses gruselige Wesen mit ihrem Bruder angestellt? »Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet«, sagte das Geschöpf, als es sein Ziel erreicht hatte, und schloss für einen Moment die Augen. Durch Jonas ging ein Ruck und es kam wieder Leben in ihn. Obwohl nur noch diffus beleuchtet, erkannte man jetzt einen seltsam altertümlich gekleideten Jungen, der sich die Augen rieb. »Ein Vampir«, stöhnte Clara tonlos. »Ich hab's gesagt.« Sie hielt dem Jungen entschlossen das Kreuz entgegen. »Mademoiselle, mit diesen Dingen ist mir nicht beizukommen«, sprach der Junge sie an. »Es besteht keinerlei Gefahr. Ich versichere, ich tue euch kein Leid.« Jonas konnte es nicht fassen. Sicher träumte er. Der Junge rappelte sich umständlich auf, streckte sich dann und gähnte herzhaft. »Meine armen Glieder«, jammerte er und wedelte mit den Händen die Staubwolke weg, die aus seinen Kleidern stob. Einige Motten schwirrten aufgeschreckt ins Licht der Lampe. Clara wich erschaudernd einen Schritt zurück. »Es ist tatsächlich ein Vampir«, stieß sie nun wieder aus. »Er hat dich hypnotisiert und der Nebel, das war ja auch...« »Aber warum hat er uns dann nicht überfallen?«, raunte Jonas ihr zu, der den ersten Schreck überwunden hatte. »Wenn ihr mir gestattet, mich in euer Gespräch einzumischen, verehrte Fremdlinge«, sagte der Junge, »mit Verlaub, ich neige mitnichten dazu, Leute zu überfallen. Das sei ein für allemal festgestellt.« Seine Stimme klang bestimmt und fast ein wenig beleidigt. »Falls ich euch erschreckt haben sollte, bitte ich um Verzeihung.« Er machte eine steife Kniebeuge und stöhnte. Dann fuhr er fort. »Nachdem eure Stimmen mich geweckt hatten, verwandelte ich mich unverzüglich in Nebel, um euch meinen Anblick zu ersparen. Doch leider mangelte es mir an Saft und Kraft, habe ich doch eine ganze Weile weder Speis noch Trank zu mir genommen. So hielt der Nebel nicht lange vor.« »Dann bist du wirklich ein Vampir?«, brach es aus Jonas heraus. »Ohne Zweifel durchflutet mich Vampirblut, obgleich das nur die halbe Wahrheit ist«, erklärte der Junge bereitwillig. »Denn ebenso rinnt das Blut derer von Treuenstein, eines edlen, aber normalsterblichen Geschlechts durch meine Adern.« Jonas dachte sofort an die Geschichte, die sein Vater erzählt hatte. Aber konnte es sein, was er vermutete? »Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle«, fuhr der Junge fort und verbeugte sich. »Ferdinand von Treuenstein-Trakowitsch. Darf ich fragen, mit wem ich die Ehre habe?« Jonas deutete erst auf Clara, dann auf sich. »Clara und Jonas Kröger«, sagte er. Obwohl ihm die Geschichte völlig verrückt vorkam, war er sich nun fast ganz sicher. Ferdinand von Treuenstein-Trakowitsch musste der Sohn der unglücklichen Amanda und des Vampirs sein. »Ich glaube, ich weiß, wer das ist«, sagte Clara leise. Jonas nickte. Offenbar war sie zu demselben Schluss gekommen. »Haben wir etwa schon Bekanntschaft gemacht?«, fragte Ferdinand überrascht. »Nicht direkt«, erwiderte Jonas, »aber wir haben von dir gehört.« Der Junge hob erstaunt die Augenbrauen. »Wie ist das zu verstehen?« Dann erzählte Jonas, was sie über das Vampirschloss erfahren hatten. Aufmerksam hörte ihm Ferdinand zu. »Aber es hieß doch, alle Vampire seien umgekommen«, sagte Clara verwirrt zu Jonas. »Es hat sich fast genauso zugetragen, wie der junge Herr berichtete«, mischte sich nun Ferdinand ein. »An jenem schrecklichen Tag fanden mein geliebter Vater, Graf Timon von Trakowitsch und unser treuer Diener Silvan ihren letzten Weg ins Licht. Mir jedoch geschah nichts. Das Licht der Sonne kann mir nichts anhaben. Bin ich doch ein Halbblut und die ersten Lebensjahre unter Menschen aufgewachsen, bis mein geliebtes Mütterchen verstarb und mein lieber Vater, Graf Trakowitsch, mich zu sich holte. Allein diese Unempfindlichkeit erlaubte mir, mich in diesem abgelegenen Kellerraum in Sicherheit zu bringen. Lange beklagte ich mein Schicksal. Schließlich hielt ich es für das Klügste, vorerst eine Weile zu schlafen, um danach klaren Kopfes weitere Entscheidungen zu treffen.« Ferdinand gähnte herzhaft und sprach weiter. »Vampire haben, wie ihr vielleicht wisst, die glückliche Natur, über Jahre schlafend auszuharren, ohne auch nur die geringste Nahrung zu sich zu nehmen. Und so manch Nützliches habe ich durchaus auch von meinen Vampirahnen geerbt.« Clara riss erschrocken die Augen auf. »Keine Angst, Mademoiselle«, fügte Ferdinand, dem das nicht entgangen war, hinzu. »Von Geburt an verschmähte ich Fleisch, und Blut ist mir ein wahrer Greuel. Gleichwohl bevorzuge ich rote Speisen, eine Marotte, wenn man so will.« »Das ist ja fast schon komisch«, dachte Jonas, »ein Vampir, der Vegetarier ist.« Seine Angst war inzwischen fast ganz gewichen. Clara ging es wohl ähnlich, denn sie steckte das Kreuz, das sie die ganze Zeit über krampfhaft vor sich hingehalten hatte, zurück in die Plastiktüte. Ferdinand dehnte Arme und Beine, wobei seine Gelenke hörbar knackten. »Mir deucht, ich hätte in der Tat ein Weilchen geruht. Meine Knochen sind schlechthin steif«, stellte er fest. »Das kann man sagen«, meinte Jonas, »ich denke fast 300 Jahre.« »Gütiger Himmel«, rief Ferdinand aus, »das ist beileibe eine lange Spanne.« Auf einmal hörten sie ein eigenartiges Knurren. »Verzeiht, mein leerer Magen, mich hungert nun wohl doch ein wenig«, erklärte Ferdinand verlegen. »Ferdinand muss etwas essen«, meinte Clara zu Jonas. »Am besten wir nehmen mit heim. Hier runter bringen mich keine 10 Pferde mehr.« »Da hast du wahrscheinlich recht«, stimmte Jonas zu. »Er kann ja nicht ewig in diesem muffigen Keller bleiben. Mama und Papa kommen erst morgen Mittag zurück. Das passt gut.« Ferdinand räusperte sich. »Das ist wahrlich freundlich von euch. Herzlich gern nehme ich euer Angebot an.« Allmählich fanden die Geschwister die Sache mit Ferdinand zwar nicht mehr sehr gruselig, aber trotzdem richtig spannend. Wer hatte schon einen richtigen oder besser halben Vampir zu Gast? Clara drückte jetzt nur noch eine Sorge. »Wie kommen wir hier bloß wieder raus?« »Wenn wir die Schnur finden, ist das ganz leicht«, meinte Jonas. »Sie muss ja da drüben irgendwo liegen.« Er erklärte Ferdinand, was es mit der Schnur auf sich hatte. »Verehrte Freunde«, sagte der, »ich darf euch doch so nennen. Meine Augen sehen ebenso gut im Dunkeln wie im Hellen. Ebenso ein Teil des Vampirerbes. Die Schnur wird sogleich wieder in eurem Besitz sein.« Es dauerte wirklich nur wenige Minuten und Ferdinand hatte das Knäuel gefunden, obwohl es ziemlich weit weggerollt war. Nun war es ein leichtes, zu der Maueröffnung zurückzufinden, durch die sie eingestiegen waren. Clara atmete hörbar auf. »Damen haben allzeit den Vortritt«, bemerkte Ferdinand, als es daran ging, hinauszuklettern. Das ließ ich Clara nicht zweimal sagen. »Werter Freund«, sprach Ferdinand Jonas an, als sie nun für einen Moment allein waren, »meine Frage mag ungeschlacht klingen, dennoch. Eure Schwester verströmt einen degutierlichen Duft. Was mag es damit auf sich haben?« Jonas lachte. »Das wird wohl die Knoblauchzehe sein, die um ihren Hals hängt.« Grinsend stieg er nach draußen. »Schmeiß den Knoblauch weg«, flüsterte er Clara zu. »Ich glaube, Ferdinand macht sich nichts draus.« Hastig riss sich Clara die Knoblauchzehe vom Hals und warf sie in hohem Bogen von sich. Da erschien Ferdinand auch schon in der Maueröffnung. Er blinzelte und zog sofort wieder den Kopf zurück. »Sonnenlicht«, stöhnte er, »wie betörend und qualvoll zugleich, nach so langer Zeit.« Mit zusammengekniffenen Augen kletterte er steif und unbeholfen zu den beiden in den Graben. Jetzt, in der Helligkeit des Tages, sahen Clara und Jonas erst richtig, wen sie da vor sich hatten. Sie betrachteten den Vampirjungen gespannt, und ebenso gespannt musterte Ferdinand seine beiden neuen Freunde. Ferdinand war etwa von Jonas Größe. Er hatte schwarze Haare, soweit man das sagen konnte, denn sie waren vom vielen Staub und Schmutz fast grau. Sogar einige Spinnweben hingen ihm über die Schultern. Seine Haut wirkte blutarm und bleich, was ja kein Wunder war, nach Jahrhunderten in einem Keller verließ. Sein Gesicht war fein geschnitten, seine Augen blitzblau. Er trug eine Art Kniebundhose, darunter zerlöcherte Strümpfe und ziemlich ramponierte Schnallenschuhe, sowie ein Hemd mit vielen Spitzen, darüber eine Weste. Alles, was er anhatte, war unendlich schmutzig und vom Mottenfraß durchlöchert. An Ferdinands Gesichtsausdruck war abzulesen, wie irritiert er seinerseits über die Garderobe seiner neuen Freunde war. Dennoch verlor er darüber kein Wort. Das verbot wohl seine gute Erziehung. Jonas dachte, dass Ferdinand sicher noch vieles mehr merkwürdig finden würde, spätestens wenn sie den Schacht hier verlassen hatten. »Ferdinand«, sagte Clara, »wäre es dir recht, wenn wir Ferdi zu dir sagen würden? Ferdinand ist zu lang.« »Verehrte Mademoiselle«, antwortete Ferdinand, »seit mein Mütterchen nicht mehr unter uns weilt, hat mich niemand mehr Ferdi geheißen. Es wäre mir wahrlich eine Freude.« Ferdinand lächelte die beiden freundlich an und entblößte dabei seine Zähne. Clara und Jonas erschraken nicht wenig, als sie in der vordersten oberen Zahnreihe zwei, wenn auch kleingeratene Vampirhauer entdeckten. Clara schluckte. Jonas stieg die Leiter hoch. Ferdinand ließ Clara wieder den Vortritt und kam als Letzter nach oben. Dann stand er für eine ganze Weile stumm auf der Wiese und sah sich fassungslos um. »Alles hat sich vollends gewandelt«, sagte er schließlich mit belegter Stimme. »Man hat die Städte meiner Kindheit dem Erdboden gleichgemacht. So bin ich denn gänzlich heimatlos.« Jonas klopfte ihm auf die Schultern. Eine Staubwolke wirbelte hoch. Er hustete. »Komm jetzt. Bei uns ist es sehr gemütlich. Kein Schloss, aber x-mal besser als ein muffiger Keller.«